Hallo und herzlich willkommen heute in der Folge Nummer 90. Wir sind heute in der letzten Folge in der Arbeitsfeldvertiefung vom Modul Arbeitsfelder und Methoden. Und das heutige Thema ist nochmal ein bisschen größer, deswegen war die letzte Folge auch so kurz, weil das nicht so gut zusammengepasst hätte und das wirklich nochmal ein sehr separates Thema ist. Und zwar Traumaverarbeitung und Beziehungsgestaltung in der Traumapädagogik. Und zwar nach einem Modell von Lydia Handke und Hans Görges oder Hans J. Görges, vielleicht Jürgen, keine Ahnung. Genau, nach den beiden. Ich kenne die beiden nicht. Ich habe auch von dem Modell vorher noch nichts gehört. Und vielleicht mal kurz zu der Folge insgesamt. Das ist wirklich ein Feld, wo ich sehr wenig Wissen und auch irgendwie Anknüpfungspunkte habe. Da beziehe ich mich wirklich ganz, ganz stark auf die Folien, die wir da in den Vorlesungen und Seminaren hatten. Und teilweise werde ich hier auch einfach viel vorlesen und noch versuchen, ein bisschen auszuführen, weil das bei so einem sensiblen Thema möchte ich hier ungern zu viel Interpretation machen, die dann vielleicht gar nicht hinhaut. Und ja, deswegen halte ich mich an das. Und ja, bei manchen Sachen fällt mir tatsächlich gar nicht so viel ein, dazu zu sagen. Die sind auch mir noch unklar. Und das werde ich dann auch an den entsprechenden Stellen so benennen. Ja, da seid ihr einfach aufgefordert, euch selber zu informieren, wenn ihr da tiefer reingehen möchtet. Aber genau, erstmal zur Struktur heute. Wir haben erstens den Begriff Trauma, zweitens potenziell traumatische Ereignisse, drittens Traumadefinition, viertens traumatische Ereignisse, viertens Traumatypen, nee, fünftens war es jetzt, die Traumatypen, sechstens alternative Traumakonzepte, siebtens Stress und Trauma, acht DenkerInnen und Häschen, das ist so ein, ja, komme ich nachher später zu, das ist wie so ein Modell, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob Modell das richtige Wort ist. Genau, aber das wird dann klar, wenn wir da reingehen. Und, glaube ich, ein Punkt noch hier unten, nee, zwei noch. Genau, neuntens, Versorgung akut traumatisierter Menschen. Das finde ich für die Praxis besonders hilfreich. Und zehntens, transgenerationale Traumatisierung. Auch ein super spannendes Feld. Genau, dann steigen wir doch einfach mal ein. Mit dem Begriff Trauma. Also, das kommt erstmal aus dem Griechischen, bedeutet so viel wie Verletzung oder Wunde und ist die Beschreibung von etwas Erlebten, das schwer zu verarbeiten ist. Soweit, so klar. Und natürlich ist das für jede und jeden unterschiedlich. Ja, es kommt drauf an, auf die Verarbeitungsmöglichkeiten, auf Alter, Vorerfahrungen. Das sind die drei, die auf der Folie standen. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht die einzigen sind. Da gibt es sicher noch weitere Faktoren, aber die drei sind hier auf jeden Fall genannt. Ja, und in der Psychologie geht es viel um traumatische Verarbeitung und das ist quasi ein Ereignis, das nicht oder noch nicht angemessen verarbeitet ist. Ja, und das, da will Psychologie vor allen Dingen ran. Und Teile dieses Erlebens geben dann somit keine Ruhe, wenn die nicht verarbeitet sind. Und das zeigt sich dann in Form von Symptomen, die dann ja zu einer Diagnose beispielsweise genutzt werden können. Und Traumatisierung heißt, dass jemand immer wieder in den alten, nicht verarbeiteten Situationen und Gefühlen stecken bleibt und sich so verhält, wie er sie es damals tun musste, als sei kaum Zeit vergangen. Ja, also es ist quasi ein Ereignis, das kann sehr lange, auch viele Jahre zurückliegen und dann gibt es Situationen, ich weiß nicht, ob hier der Begriff Trigger angebracht ist, weiß ich zu wenig drüber, wie das genau dann definiert ist, aber ich stelle mir das so vor, wie das wird dann getriggert und da ich das nicht verarbeitet habe, nicht eingeordnet habe, zeigt sich quasi die gleiche Reaktion wie in dem Moment, als ich traumatisiert worden bin. Genau, da das einfach das ist, was schon mal funktioniert hat, sozusagen. Auch wenn das Ergebnis natürlich offenbar nicht besonders befriedigend ist. Genau. Punkt 2, potenziell traumatische Ereignisse. Ja, das ist einfach so eine Liste. Ich denke, das ist auch viel klar. Sowas wie Gewalt, auch Zeugin sein von Gewalt, das ist recht klar. Vielleicht ein paar Sachen, auf die ich gern extra aufmerksam machen würde. Naturkatastrophen natürlich, das wird in nächster Zeit sehr zunehmen. Vertreibung ist für das ganze Thema Migration natürlich sehr spannend. Medizinische Eingriffe, auch verschiedene, ja, einfach ganz verschiedene Felder, ob jetzt in Deutschland, in Europa, darüber hinaus, da gibt es ja auch vielfältige Traumatisierung. Ja, traumatische Geburt haben wir hier dabei. Ja, so Unfälle, Kindesalter, ich denke, das ist uns alles klar soweit. Ja, auch Zeuge sein von anderen traumatischen Ereignissen. Also man muss nicht mal direkt davon betroffen sein, sondern einfach das Erleben kann auch schon viel machen. Und ich glaube, das wird auch in unserer Zeit ja, ein stärkeres Thema werden, weil viele von uns in Zukunft sicherlich ZeugInnen werden von, ja, von einfach Katastrophen, egal wo sie jetzt herkommen, ob die jetzt, ja, zum Beispiel von Naturkatastrophen kommen, wo wir ja nicht mal direkt betroffen sein müssen, sondern einfach nur sehen, was um uns herum passiert. Ja, sowas könnte ich mir da vorstellen. Punkt 3, Traumadefinition. Ja, man kann sagen, es ist sowohl objektiv als auch subjektiv definiert. Das ist dann nach Gottfried Fischer und Peter Riedesser. Und das Objektive ist quasi das traumatische Ereignis als Teilaspekt des Traumas. Einfach das Ereignis beschreiben sozusagen. Das ist die objektive Dimension. Und mit dem Ende des traumatischen Ereignisses ist das Trauma ja aber noch nicht vorüber. Ja, das ist auch wichtig zu benennen. Und das persönliche Erleben und die individuelle Bedeutungszuschreibung, das ist dann die subjektive Dimension. Ja, und aus den beiden setzt sich der Traumabegriff zusammen. Also es ist immer beides. Punkt 4. Traumatische Ereignisse. Ja, die haben unterschiedlich großes Potenzial, Trauma auszulösen. Und unmittelbare Konfrontation der betroffenen Person mit Tod und Gewalt oder die damit einhergehende Gefahr für Leib und Leben. Mir kommt es vor, als wäre das eine sehr enge Definition, die auch weiter ginge. Tod und Gewalt so als einzige Wörter und einfach Begebenheiten, um die das kreist. Weiß ich nicht. Also vielleicht, wenn man einen sehr weiten Gewaltbegriff verwendet, würde ich da vielleicht mitgehen. Ansonsten bin ich unsicher, ob man da nicht auch einfach mehrere Begriffe noch hinzunehmen könnte. Ich habe jetzt keine konkrete Vorstellung. Aber rein vom Gefühl her würde ich sagen, Tod und Gewalt, da ist irgendwie nicht alles drin. Genau, und dann haben wir so Merkmale von traumatischen Ereignissen, das ist halt Gefühl von Hilflosigkeit, ausgeprägte Angst- und Ohnmachtsgefühle und/oder Furcht. Das sind jetzt hier drei, wahrscheinlich auch hier wieder mehr möglich. Dann haben wir fünftens Traumatypen. Ja, nach Wöller so eine Systematisierung in zwei Dimensionen. Und da wird gesagt, es gibt eine personale und eine, also es gibt personale und apersonale Traumata. Ja, da geht es dann um die verursachende Bedingung, dass jetzt personengebunden oder nicht ist. Und es gibt Typ 1 Traumata, die sind einmalig, also Traumatisierung, die einmalig geschehen. Und Typ 2 Traumata über einen längeren Zeitraum, also anhaltend, wiederholend. Ja, und dann gibt es noch eine Ergänzung von Redemann und Dena Rau. Und die sagen, es gibt auch ein kollektives Trauma, ja, dass einfach Menschen, Gruppen traumatisiert sind und nicht immer nur auf Einzelpersonen gesehen werden sollte. Ja, genau. Also haben wir Personal, Apersonal eine Unterscheidung, Typ 1, Typ 2 eine Unterscheidung und das kollektive Trauma, das ist, glaube ich, Typ 2 zugehörig, wenn ich mich richtig erinnere. Sechstens, alternative Traumakonzepte. Wir haben das AIR, das ist das African Institute for Integrated Responses to Violence Against Women and Girls and HIV/AIDS. Genau, und die haben ein alternatives Traumakonzept. Also alternativ klingt doch immer so ein bisschen doof, als wäre irgendwie das, was wir hier im globalen Norden haben, wäre so der Standard und alles andere sind Alternativen. Es ist einfach, ich würde sagen, auf Augenhöhe einfach ein anderes, so auf gleicher Ebene. Und da geht es darum, dass es ist quasi so ein Programm, ja, zur Traumaarbeit und Rekonzeptualisierung des AIR. Und die Idee des Programms ist, ein Traumakonzept zu erarbeiten, das besser als die vorwiegend westlich geprägten Konzepte zu der Lebensrealität der in Afrika lebenden Menschen passt. Ja, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, mag das ein bisschen abstrakt klingen, vielleicht auch ein bisschen seltsam, aber das ergibt natürlich total Sinn. Ja, also so von Kolonialismus beispielsweise betroffen zu sein und die Folgen oder Weiterentwicklungen davon wirken ja heute immer noch sehr, sehr stark. Das ist natürlich eine ganz andere Form von Traumatisierung als das, was wir vielleicht in der Psychologie eher im globalen Norden oder in den westlichen Ländern kennen, bezeichnen und bearbeiten. Genau, das so als ein Punkt mal. In Anbetracht des Lebensalltags in Afrika sind die in der westlichen Welt populären Traumakonzepte nur begrenzt anwendbar. Da gibt es auch viele andere Modelle, mit denen das genauso ist, also auch Resilienz beispielsweise ist da auch eher begrenzt anwendbar. Und da gibt es zum Beispiel spannende indigene Konzepte, die da die Resilienz viel mehr in der Community sehen, als immer auf die Einzelperson zu gucken. Ja, da gibt es sehr, sehr spannende Ansätze, von denen wir uns gern mal irritieren lassen sollten, die uns ja natürlich auch sehr bereichern können. Eine Rekonzeptualisierung muss beachten, dass in vielen Gesellschaften ununterbrochen traumatisierende Dinge geschehen, die von Menschenhand gemacht sind. Ja, da sind zwei wichtige Dinge drin, wie ich finde. Einmal ununterbrochene Traumatisierung. Ja, das ist einfach eine Struktur, die traumatisches Erleben irgendwie begünstigt. Ja, Unterdrückung zum Beispiel von ganzen Bevölkerung oder von ganzen Menschengruppen. Und das zweite Wichtige, die von Menschenhand gemacht sind. Das ist nochmal sehr wichtig, da ja auch gerade, wenn ich jetzt wir sage, meine ich vor allen Dingen mich als Mensch im globalen Norden mit Privilegien ausgestattet und vor allem auch weiß. Und da haben wir ja einfach auch eine Geschichte, die massiv dazu beigetragen hat, wenn nicht sogar vieles davon ausgelöst hat, was heute diese anhaltenden Traumata sind, die halt von Menschenhand gemacht sind, nämlich von der Menschenhand unserer Vorfahren. Und wie gesagt, wir profitieren immer noch davon und das ist ja nicht so, dass das beendet wäre. Genau, und das finde ich nochmal sehr wichtige Irritationen zu dem, was ich vorher erzählt habe, einfach um da auch nochmal eine andere Perspektive drauf zu kriegen und vielleicht auch damit in die Selbstreflexion zu gehen. Ein anderes alternatives Traumakonzept ist die sequentielle Traumatisierung. Individuelles Leid und der gesellschaftliche Kontext werden als miteinander verwoben betrachtet. Auch die Zeit der Traumaverarbeitung spielt hier eine große Rolle. Der Einfluss der sozialen Umwelt auf den Verarbeitungsprozess wird betont. Ja, es geht auch wieder ein bisschen mehr weg vom Individuum, mehr hin zu den Strukturen, zu den strukturellen Bedingungen. Also wirklich dieses konservative, neoliberale Narrativ der Eigenverantwortung von Menschen. Das wird hier aufgebrochen, denn auch das ist ein sehr westliches Konzept. Und es wird halt mehr in die Richtung gehen, okay, was sind eigentlich die Bedingungen, in denen verarbeitet wird und wie tragen die eigentlich dazu bei, dass entweder besser, schlechter oder gar nicht verarbeitet werden kann. Und hier wird die Verarbeitung nicht als ein Ergebnis oder als ein Ereignis betrachtet, sondern als ein Prozess. Und der Blick auf die sozialen, gesellschaftlichen und auch politischen Verhältnisse ist hier halt wirklich zentral. Ja, auch politisch finde ich auch spannend, ist natürlich die Frage, wenn hoffentlich lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt ja viele Menschen, die durch Fluchtgeschichten traumatisiert worden sind und beispielsweise jetzt in Deutschland leben oder sich aufhalten. Und wenn es jetzt ein Erstarken der AfD beispielsweise gibt, die immer stärker wird, die Narrative der AfD sich immer weiter verbreiten und sie im schlimmsten Falle sogar einiges mitzureden hat auf, Kommunal-, Länder-, Bundesebene, wo auch immer, dann kann das natürlich ein politisches Verhältnis sein, in dem die Verarbeitung von diesen Fluchttraumata deutlich erschwert wird. Also das, wie gesagt, keine Gewähr dafür, das ist jetzt wirklich, was ich mir daraus ableite, ein Beispiel, das mir gerade eingefallen ist. Ja, genau. Also gerne nochmal nachprüfen, auch ich bin da unsicher. Punkt 7, Stress und Traumata. Ja, also mit Stress haben wir uns ja auch schon viel beschäftigt. Ich denke, es ist recht eindeutig, dass es miteinander zusammenhängt. Ne, bei einer unzureichenden Bearbeitung von Stress oder Trauma treten Symptome auf, oft nur in bestimmten Situationen. Und alle Symptome von Trauma, Stress quasi, haben mit einer Veränderung der Körperspannung zu tun. Also wirklich, das hat mich auch erstaunt, dass alle Symptome auf die Körperspannung zurückzuführen sind. Und die werden dann leichter ausgelöst, wenn die allgemeine Situation für Anspannung oder die Möglichkeit, die Spannung loszuwerden, wenn dafür gesorgt wird, beispielsweise in Stresssituationen, ja, also wenn diese Bedingungen gegeben sind. Und deswegen ist der Stress so wichtig, denn Stress vermindert ja am bestimmten Punkt irgendwie eine gute Verarbeitung und einen Umgang, der irgendwie ein positives für mich Ergebnis liefern könnte. Und deswegen ist da halt Traumatisierung immer sehr wichtig in diesen Stresssituationen. Und wichtige Symptome sind zum Beispiel Angst, Aggressivität, Wegrutschen aus dem Kontakt, Ausblenden der momentanen Realität. Und hinzu kommen alle Formen von Schmerz und körperlichen Beschwerden, tiefgreifende Missverständnisse und Verwechslungen, ein Bruch in den Beziehungen, die Unmöglichkeit, Vertrauen aufzubauen oder sich abzugrenzen. Also wahnsinnig vielfältig. Und gerade bei dem letzten Punkt sehe ich da vier Sachen, wenn ich mir vorstelle, eine traumatisierte Person hat einfach einen bestimmten Bekanntschafts-, Freundinnenkreis und zeigt halt hin und wieder Verhalten wie ja, Unmöglichkeit, Vertrauen aufzubauen, tiefgreifende Missverständnisse, solche Sachen. Das kann natürlich auch das soziale Umfeld wieder belasten. Ja? Da gibt es ja eine massive Wechselwirkung, wenn ich auch mein soziales Umfeld als eine Ressource für Verarbeitung sehe und einfach durch mein Verhalten, durch die Traumatisierung, dass daraus entsteht, dass ich weniger soziales Umfeld habe, das ist ja dann ein selbstverstärkender Prozess quasi. Und das stelle ich mir schon sehr krass vor, einfach das zu erleben, diesen Weg. Und oft sind diese Personen aber sehr alltagstauglich. Also man sieht es eine Person nicht direkt an, dass die traumatisiert ist, ja, weil sich das vor allem in diesen Stressmomenten zeigt. Und die muss man ja auch erstmal mitbekommen von außen. So, jetzt kommen wir zu einem ganz großen Punkt, nämlich achtens, DenkerInnen und Häschen, also dieses Modell, von dem ich vorhin erzählt habe. Genau, die ganze Zusammenfassung mit den ganzen Grafiken, die ich hier auch verwende und so, ist natürlich wieder im Discord unter Zusammenfassung im Download, einfach als PDF da. Und ja, genau, das erste habe ich halt von der Folie gescreenshottet und das ist wirklich eine schlechte Qualität. Ich kann selbst kaum alles lesen, aber ja, ich denke, für einen kurzen Einstieg reicht das. Also hier ist so mal die Gehirnstruktur aufgemalt. Ja, wir haben ganz oben wie so einen Bogen drüber, ist die Großhirnrinde. Wir hatten davon vieles schon mal, ich glaube im zweiten Semester, aber gehen wir nochmal rein. Die Großhirnrinde ist so Wahrnehmung und Interpretation zum Beispiel. Das ist auch eine Steuerung von Sprechen und so Selbstbewusstsein, Bewusstsein generell, Gefühlserleben, Problemlösen und Selbstkontrolle. Und auch das Einstellen auf andere, ja, also wirklich so Bewusstseinsprozesse. Dann haben wir darunter liegend das limbische System. Da ist vor allem die Amygdala, ja, die emotionale Wiedererkennung und Bewertung von Situationen. Und der Hippocampus, die Überführung von Informationen vom Kurz- und Langzeitspeicher. Und die räumliche Orientierung ist da auch noch mit drin. Darunter haben wir dann das Kleinhirn. Das macht so eine Koordination der Muskulatur mit Raumempfinden, Bewegung und Balance auf einer nicht bewussten Ebene. Ja, das ist super wichtig. So Raumempfinden, Muskulatur, da denken wir ja nicht drüber nach. Ja, wenn ich irgendwas greife, dann machen meine Muskeln das, ohne dass ich drüber nachdenke, was meine Muskeln gerade tun. Das ist eine unbewusste Ebene. Und wir haben dann noch den Hirnstamm, der steuert halt den Herzrhythmus, den Blutdruck, die Verdauung, Atmung, also wirklich so alle wichtigen Körperfunktionen und Kreisläufe, und es besteht halt aus den drei Teilen Mittelhirn, dem Pons und, kann ich das richtig lesen? Medulla oblongata? Ich weiß nicht genau. Ja, dann sowas wie Atmung, Reflexe, Husten, Schlucken. Also wirklich auch sehr unbewusst. Und genau, so können wir uns das vorstellen, unsere Denkstruktur. Und jetzt unter dem Punkt Verarbeitung sehen wir schon, der den Denkerin und das Häschen. Und der die Denkerin wird in Großhirnrinde platziert. Also da geht es um dieses bewusste Wahrnehmen, Entscheiden, das Ich-Erleben, ja, sowas. Und unten, in dem, was wir weniger bewusst steuern können, da ist das Häschen. Und ja, also Denkerin ist so, durchdenkt alles und zieht dann Schlüsse. Und natürlich kommunizieren die alle miteinander, ja, im Bestfall. Und so kriegt das Häschen dann wieder Anweisungen oder Gedanken, mit denen es umgehen muss. Und ja, genau, beim Häschen liegt halt das ganze Unbewusste. Und um Ort und Zeit an eine Erinnerung zu haften, sie abzustempeln, sie wegzulegen, also eine Verarbeitung, braucht es eine gute Zusammenarbeit zwischen Häschen und Denkerin. Bei Stress wird die Verbindung schwächer und die Gefühlsreaktion und Spannung des Körpers entscheidender. Und so funktioniert der die Denkerin nicht mehr so gut. Ja, also es geht darum, also auch was ich hier mitbekommen habe bei dem Modell, wie gut kann der die Denkerin noch mitarbeiten in diesen ganzen Prozessen? Das ist so die entscheidende Frage. Und es gibt so eine Spannungskurve im Ressourcenbereich. Und wir sehen das hier als diese grüne Bahn quasi, in der sich so eine Spannungskurve immer mal ein bisschen hoch, runter, wie so ein unregelmäßiges EKG. Und damit quasi Denkerin und Häschen gut miteinander auskommen, muss ihre Spannung in einem guten Rahmen bleiben. Das nennt man auch den Ressourcenbereich. Ja? Es gibt so Spannung, auch so Stress könnte man ja sagen, oder wo es noch nicht Stress ist, sondern einfach Spannung, die nicht über einen bestimmten Bereich, weder nach oben oder nach unten geht. Und da können beide super zusammenarbeiten. Nächster Punkt, Spannung. Ja, wir stehen unter Spannung. Immer. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Solange wir leben, ist Bewegung in uns und damit auch Spannung. Ja? Also Spannung ist einfach immer da. Wir haben nie so einen geraden Strich auf unserem Spannungs-EKG sozusagen. Oft wird aber zu viel, was sich an Spannung in uns aufbaut. Und manchmal ist es viel zu wenig. Ja? Also das ist mit diesem oben und unten dann gemeint. Wir regulieren unsere Spannung permanent. Gut reguliert bewegen sie sich in ihrem Ressourcenbereich. Manchmal geht es gar nicht mehr oder geht gar nichts mehr. Dann brauchen sie Zeit. Also es ist jetzt hier, ne, so ein bisschen vorgelesen, deswegen werdet ihr jetzt damit als sie angesprochen. Genau, dann brauchen sie Zeit, wollen nicht sprechen oder wollen gerade jetzt mit jemandem reden. Da sind wir unterschiedlich. Sie müssen laufen, raus oder an den Sandsack, in den Garten, die Spannung loswerden. Ja, also entweder Spannung loswerden oder Spannung wieder aufbauen. Wenn Menschen früh oder über eine lange Zeit keine Möglichkeit hatten, ihre Spannung zu regulieren oder das nie richtig gelernt haben, weil alle um sie herum immer angespannt waren, wird der Ressourcenbereich manchmal sehr schmal. Dann muss nicht viel passieren, um jemanden aus dem Lot zu bringen, ihn sie aggressiv zu machen, zu erschrecken oder in einen unerreichbaren, dumpfen Zustand zu schicken. Die Notfallreaktion ist dann ganz nah. Nun geht es darum, ihr Gegenüber zuerst einmal dort herauszuholen und dann dafür zu sorgen, dass sich der Ressourcenbereich ausdehnen kann. Ja, das ist dann wirklich der Arbeitsauftrag sozusagen, der hier am Ende noch mit dran ist. Und nochmal so zusammenfassen, wir haben den Ressourcenbereich, in dem sich unsere Spannung bewegt. Ist die Spannung zu groß, wird Stress, kann entweder nach oben rausgehen, zu viel Spannung, nach unten, zu wenig Spannung. Und das müssen wir dann regulieren, damit es wieder in dem Ressourcenbereich ist. Und je nach unseren Ausstattungen können wir das und Situationen können wir das besser oder weniger gut. Und ja, wenn das nicht funktioniert, dann können sich halt diese Symptome zeigen. Dann haben wir den nächsten Punkt, Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Da war nur eine Grafik, kann ich auch wieder nur interpretieren, denke mir aber, dass es recht easy ist. Und zwar, indem man sagt, klar, wir müssen uns auf das Hier und Jetzt fokussieren, wo bin ich gerade, was ist um mich herum, was ist gerade für eine Zeit und so, um hier anzukommen, um nicht in der Vergangenheit mit diesen Gefühlen und mit diesen noch nicht verarbeiteten Trauma wieder direkt das Hier und Jetzt zu verbinden, sondern das Hier und Jetzt erstmal als das zu sehen, wo ich bin und auch die Zukunftsängste, die dann daraus vielleicht entstehen, nicht jetzt ins Hier und Jetzt schon mitzunehmen, sondern als, ja, dass man vielleicht in einem zweiten Schritt das als was Veränderbares in der Zukunft ansieht und nicht Zukunft wird mir das und das wieder passieren oder wann passiert es das nächste Mal, dass ich immer nur drauf warte. Also so verstehe ich das zumindest. Würde für mich so Sinn ergeben. Nächster Punkt, die eigenen Gefühle regulieren lernen. Ja, Kinder und Jugendliche müssen lernen, wie sie mit ihren Gefühlen sozial verträglich umgehen. Ist Begriff, ne, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, kann man ein bisschen drüber streiten. Dieser Prozess ist an die Hirnentwicklung gekoppelt. Diese Fähigkeit entwickelt sich teils schubartig im Vorschulalter und nochmals im Jugendalter. Und die bilden sich nach erwachsenem Vorbild. Da würde ich jetzt nichts weiter zu sagen. Da kennen wir sämtliche Theorien, Modelle, die da dem zugrunde liegen oder sollten die jetzt kennen. Und genau, ich denke, da können wir uns das gut ausbauen und tiefer verstehen, wenn wir uns da reindenken. Nächster Punkt, Notfälle. Und hier ist jetzt diese Grafik mit dem Ressourcenbereich, was bei so einem Notfall passiert. Ja, wir haben diesen Ressourcenbereich und dann haben wir halt einmal der Spannungsausschlag nach oben bzw. nach unten. Und da gibt es jetzt eine Trennung zwischen DenkerInnen und Häschen. Das ist, was in einer Notfallreaktion passiert. Wenn das Unvorhergesehene unser Leben oder das Leben unserer Nächsten bedroht, ist schnelles Handeln erforderlich. Jede überflüssige oder zu langsame Aktivität unseres Körpers oder Geistes wird unterbunden und alle Energie mobilisiert, um die Bedrohung zu bekämpfen und uns in Sicherheit zu bringen. Das ist, warum DenkerIn abgetrennt wird von dem, was das Häschen tut. Das ist sehr nachvollziehbar, das ist quasi auch eine Form von Überleben, Instinkt, weiß ich nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber ich denke soweit erstmal recht nachvollziehbar. Nach diesen Regeln funktioniert unser Körper. Zuerst muss das Überleben gesichert werden, danach kann man verstehen oder verarbeiten, sehen, was noch zu retten ist. Im Moment der Bedrohung übernimmt unser Körper, das Häschen in uns. Denn alles Denken wäre dann zu langsam. Die Entscheidungsprozesse, die Großhirnrinde, taugen nicht für schnelle, überlebenssichernde Reaktionen. In Millisekunden wird so, ausgelöst durch eine Wahrnehmung, die sie kaum nachvollziehen können, die DenkerIn vom Häschen getrennt. Und das schnelle Reagieren wird ermöglicht. Und das Häschen reagiert gleich. Es mobilisiert blitzschnell alle verfügbare Energie, um sie in Flucht oder Kampf zu verwandeln. Genau, das ist, was passiert. Das ist ja auch eine sehr wichtige Reaktion, dass wir das irgendwie können. Dass wir, wenn uns Gefahr umgibt, uns entweder schnell in Sicherheit bringen können oder uns sehr schnell dagegen wehren können. Genau, und deswegen wird DenkerIn hier ausgeschaltet. Und nächster Punkt ist dann bewusstes Denken und Kontrolle wird behindert oder unmöglich. Ja, weil ich hatte ja vorhin gesagt, wir sehen es auch hier in dieser Grafik, wir haben unten dieses Häschen, wo vor allem Unbewusstes abläuft und wir haben oben die DenkerIn in der Großhirnrinde, wo das wirklich Denken, das Kontrollieren, das Bewerten, Beurteilen stattfindet. Und wenn das alles nicht da ist, dann wird uns das quasi entzogen und unser Körper handelt wie automatisch. Und wovon wir ausgehen, heißt der nächste Punkt. Also hier haben wir wieder diese Grafik mit dem Ressourcenbereich und wir haben einmal die Dissonanz in der Hochspannung. Das heißt, kann man das vorstellen, meine Spannung steigt sehr stark nach oben hin an, wird immer stärker. Und dann kann es zu Kampf- und Fluchtreaktionen kommen, ohne Eingriffsmöglichkeiten. Also wirklich ohne, dass ich durch Denken oder Entscheiden irgendwas dagegen tun kann. Und das ist so noch beim Anstieg quasi des Stresses dann, des Spannungslevels. Und wenn das eine gewisse Grenze erreicht, diese Spannung, dann kann es zu so Freeze kommen, Lähmung, eine Hochspannung ohne Eingriffsmöglichkeit wieder. Ja, dass ich mich zum Beispiel einfach nicht bewegen kann, dass ich dastehe, zittere, alles mitbekomme, aber nicht reagieren kann, weil ich nicht entscheiden kann, etwas anderes zu tun. Und dann kann es passieren, oder ist halt so das Modell, ja, dann haben wir diese Spitze der hohen Spannung erreicht und durch dieses Freeze nimmt die Spannung rapide ab, wie in so einem Sturzflug. Und da kommen wir dann die Dissoziation in Unterspannung. Und da kann dann sowas wie Apathie oder Ohnmacht kommen. Das ist dann eine geringe Spannung ohne Eingriffsmöglichkeit. Ja, wenn so viel Spannung ist, dass einfach gewisse Körperfunktionen so weit runtergefahren werden, dass ich einfach nur noch umkippe, sozusagen. Und jetzt ist das, was wir von außen sehen. Ja, also aufs gleiche Modell quasi, das ist, wovon wir ausgehen in der Theorie. Und was man sehen kann von außen, ist halt Das ist, wenn es in diese Spannung nach oben geht, haben wir eine hohe Muskelspannung. Wir können sowas wie Angst und Aggressivität wahrnehmen. Und wenn es dann abfällt, in das untere geht, dann haben wir wirklich so Bewegungslosigkeit, Bewegungsunfähigkeit, Distanziertheit, Fühllosigkeit, auch Amnesien und aus dem Kontakt gehen. Ja, das ist dann wirklich so gar keine Spannung mehr da. Nächster Punkt. Zusammenfassung der Notfallreaktion. Also das alles, was wir jetzt hatten, nochmal in kurzen 4 Punkten zusammengefasst, damit wir in den nächsten Teil gehen können. Also in Notfällen sorgt eine Art Alarmanlage im Gehirn, also die Amygdala, dafür, dass in Bruchteilen von Sekunden die Notfallreaktion ausgelöst wird. Der Kontakt zwischen Denkerin und Häschen wird unterbrochen. Der Organismus mobilisiert alle Spannungen, um zu kämpfen oder zu fliehen. Falls Kampf oder Flucht nicht erfolgreich sind, bleibt nur noch die Starre oder das Erschlaffen, der Todesreflex. Egal, ob das Ganze nur ein paar Sekunden dauert oder viele Stunden, die Denkerin hat keinen Zugriff auf das, was passiert. Das hat vielerlei Auswirkungen. Ja, also ich kann mir das kaum vorstellen, wie sowas mehrere Stunden mein Körper etwas tut, ohne dass ich daran irgendwas ändern kann. Das klingt für mich einfach total krass. So, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber ich finde, es geht bestimmt einigen so unter euch, die sich das kaum vorstellen können, wie das so ist. Aber ich finde, es hilft sehr dabei zu verstehen, was Trauma eigentlich bedeutet. Und dann haben wir halt eine Gefahr im nächsten Punkt. Gewohnheit senkt die Schwelle. Ja, wenn das immer wieder so abläuft, also das Häschen übernimmt, Denkerin hat keinen Einfluss mehr und ich habe irgendwie überlebt. Und das wiederholt sich. Dann senkt das natürlich diese Schwelle, bis diese Reaktionen wieder eintreten. Also, dass ich vielleicht gar nicht mehr so viel Spannung brauche, bis sich diese Symptome dann zeigen. Und das ist natürlich eine Gefahr, wenn das wie so ein Lernprozess dann stattfindet. Nächster Punkt, Wahrnehmung von Raum und Zeit. Ja, unser Ordnungssystem, unsere Bibliothek im Hirn muss in jedem Fall geordnet werden. Denn wir wollen uns der Erinnerungen ja bedienen können und das geht nicht im Durcheinander. Ja, meistens sind dann die Erinnerungen, die fliegen überall rum, sind mal in der Vergangenheit, in der Zukunft, jetzt und hier und hin und her. Und genau das ist dann diese Verarbeitung, ja, dass wir das sortieren. Erinnerung ist der nächste Punkt. In unserem Gehirn sind die wesentlichen PartnerInnen, die da ordnen, der Hippocampus und die Großhirnrinde. Der Hippocampus ist der große Archivar, aber ohne den Abgleich mit den vielen Daten, die in der Großhirnrinde und dem Körper gespeichert sind, kann er nichts tun. Er bildet die Verbindung zwischen Häschen und DenkerInnen, reicht die Informationen hin und her und ordnet sie ein. Wenn alles drunter und drüber geht und die Notfallreaktion ausgelöst wird, stellt er die Arbeit ein. Und dann können die ganzen Sachen halt einfach nicht eingeordnet, nicht archiviert werden. Das ist das, was die Notfallreaktion dann macht. Nächster Punkt, das Erlebte wird nicht integriert, nicht verarbeitet und durch Trigger immer neu abgerufen. Jetzt ist hier wieder nur so eine Grafik, da bin ich wirklich sehr unsicher. Ich könnte mir vorstellen, dass diese roten Vierecke, die hier so auf so einem Zeitstrahl abgebildet sind, sind quasi so Triggerpunkte, weil das halt nicht integriert ist, weil das alles überall so ein bisschen rumschwebt und wenn man dann damit in Berührung kommt, werden diese Notfallreaktionen wieder ausgelöst. Ja, viel mehr will ich hier gar nicht zu sagen, weil das wäre jetzt wirklich Spekulation, aber soweit finde ich es erstmal recht schlüssig, könnte aber auch anders gemeint sein. Nächster Punkt, die Verarbeitung langsam ermöglichen. Also jetzt geht es wirklich in die Verarbeitungsarbeit rein. Es braucht Zeit und Verständnis, um all diese Erinnerungen zu ordnen. Ganz wichtig ist es, von einem guten Platz aus sortieren zu können. Das Hier und Heute muss deshalb unterscheidbar sein und erst einmal wahrgenommen werden, damit man durchatmen und sicher sein kann, dass der Berg der Ereignisse nicht wieder zur Lawine wird. Ja, das macht sehr viel Sinn, finde ich. Dass wir erstmal das Hier und Jetzt, muss man ja auch irgendwie erstmal spüren lernen. Was bedeutet das eigentlich? Wenn ich sagen kann, okay, das ist jetzt das und das ist erstmal abgetrennt von dem, was mir mal passiert ist. Wenn man das erstmal schafft, kann ich mir schon vorstellen, ist das ein gewaltiger Fortschritt, wenn man das erstmal betrachten kann, was dann passiert ist, ohne wieder in diese Notfallreaktion zu fallen oder ohne vielleicht sofort zumindest erstmal wieder da reinzufallen. Und so kann unterschieden werden zwischen dem, was war und dem, was ist. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Vom stabilen Hier und Jetzt ausgehen ist der nächste Punkt. Na, wir haben in der Vergangenheit sowas wie Verwirrung und Angst, Wut und Hilflosigkeit an so bestimmten Punkten. Und jetzt habe ich aber wieder ein stabiles Hier und Jetzt. Ja, ich kann mich darauf berufen, was ich heute getan habe, was ich noch vorhabe beispielsweise. Hier steht jetzt irgendwie Reiten, Freundin Lisa, spazieren gehen, mein Kuscheltier. Ja, das können alles so Ankerpunkte sein. Das ist alles jetzt gerade. Und von da aus gucken wir uns den Rest an. Und dann geht es natürlich darum, den Ressourcenbereich wieder auszudehnen. Ja, ist hier in der Grafik dargestellt, dass quasi das Häschen diesen Ressourcenbereich nach oben drückt und damit DenkerInnen sich wieder mehr ausbreiten kann. Weil ja, also soweit wie ich das verstehe, zumindest ist da für mich irgendwie eine Verknüpfung da, diesen Punkt Gewohnheit senkt Schwelle. Ja, also dass man das Häschen übernimmt, DenkerInnen hat keinen Einfluss mehr und ich mache die Erfahrung, ich habe überlebt mit dem Häschen, dass dann dieser Ressourcenbereich immer schmaler wird, weil es gar nicht mehr so viel braucht, bis das ausgelöst wird. So verstehe ich das. Und deswegen muss dieser wieder ausgedehnt werden, indem ich halt lerne, dass das keine gute Methode ist, um weiterzuleben. Denke ich mir so. Genau. So viel zum Thema DenkerInnen und Häschen. Ich finde, das ist ein ganz cooles Modell, um das so ein bisschen ja, spielerisch auch einfach zu erklären. Und ja, also ich finde, bei mir gab es da viele so Aha-Effekte und Klick-Momente. Ja, ich hoffe, es geht euch ähnlich. Jetzt kommen wir zum vorletzten Punkt. Besonders spannend für die Praxis. Versorgung akut traumatisierter Menschen. Ja, haben wir auch wieder einige Punkte, die es hier gibt. Punkt 1. Sicherheit vermitteln, aus der Gefahrenzone schaffen. Und zwar physisch wie psychisch. Ja, vom Gefahrenort bzw. TäterInnen wegbringen. Es ist vorbei, ist ein wichtiger Satz. Ja, dieses, es ist vorbei. Das ist wirklich ein zentraler Satz. Allerdings nur, wenn es wirklich vorbei ist. Vorsicht mit Körperkontakt, wenn möglich, aber Wärme vermitteln durch sanfte Berührung oder eine Decke, Getränke. Transparenz, Informationen über alle Schritte des Rettungsteams sowie des übrigen Geschehens vermitteln. Also wirklich eine Information, wirklich Transparenz, was passiert hier gerade. Individuell unterschiedliche Sicherheitsaspekte beachten. Ja, Tür zu oder auf, andere Personen dabei oder nicht. Das dann, wenn man die Person kennt, natürlich besser einzuschätzen. Und die Gefahr ist vorüber, signalisiert ein Ende der Notwendigkeit, Stresshormone zu produzieren. Was wir ja gerade oben gelernt haben, wozu das alles führen kann. Nächster Punkt, Informationsvermittlung und Anerkennung des Geschehenen. Auf die Reaktion achten und nicht überlasten. Entspannung und Beruhigung haben Vorrang. Ja, also, dass ich immer wieder darauf achte, okay, wie sind die körperlichen Signale meines Gegenübers. Auch bei scheinbar nicht ansprechbaren PatientInnen Informationen über Hergang, Verletzung und Vorgehen ermitteln. Denn die eigenen Fantasien der traumatisierten Personen sind oft schlimmer als die Informationen über vorhandene Verletzungen. Bei Zittern, Schütteln dies als erwünschte Reaktion des Körpers bewerten, die es erleichtert, die im Trauma mobilisierten, aber blockierten Energien loszuwerden. Das fand ich auch sehr spannend, der wirklich, wenn jemand zittert, wirklich klar machen, ja, zittert, das ist vollkommen verständlich, das braucht dein Körper gerade. Beschreiben, was passiert ist. Tabuisieren Sie das Geschehene nicht. Sie helfen dabei, die Integration des Unfassbaren zu vollziehen. Ja, immer wieder beschreiben. Nicht tabuisieren ist super wichtig. Ja, zum Beispiel, wenn irgendwas mit sexueller Gewalt passiert ist, das wirklich benennen, was das war, damit das nicht irgendwo im Unbewussten dann verschlossen wird oder so. Genau, sondern eine Anerkennung dessen. Die Orientierung und Sicherheitsempfinden, Anerkennung des Geschehenen ermutigt dann die Wertbildung. Orientierung in Raum und Zeit ist der nächste Punkt. Sie sind in Sicherheit und es ist vorbei. Ne? Nur wenn dem so ist, sonst droht ein weiterer, noch schwererer Vertrauensverlust, sind wichtige Hinweise für die KlientInnen, die innerlich noch in der traumatischen Situation feststecken. Stellen Sie Fragen zum Vorher und Nachher, zu unverfänglichen, nicht traumatischen Situationen. Sie fördern so die Orientierung im Hier und Jetzt. Na, und da geht es um Orientierung und Einordnungsmöglichkeit. Nächster Punkt, Unterstützung der Handlungsfähigkeit. Wenn die Person den Impuls zeigt, strukturierende Handlungen, also Anrufe, Papiere zusammenstellen, Informationen von Angehörigen und so weiter, anzugehen, unterstützen Sie sie einfühlsam und ruhig. Na, also das wirklich sofort aufgreifen. Lenken Sie ungezielte Umtriebigkeit wenn möglich, zurück zur Entspannung, indem sie die Notwendigkeit der Ruhe betonen und darauf verweisen, dass sie ein späteres Handeln unterstützen werden. Ja, das nimmt so vielleicht so dieses bisschen Zukunftsängste auch. Erhöhen des Kontrollgefühls und Überwindung der Hilflosigkeit ist hier das Ziel. Nächster Punkt, Dasein. Also Dasein hat jetzt 5 Aspekte, nochmal selber. Erstens, Dasein, Sprache finden helfen. Reden lassen, ist ganz klar. Auch über Geschehenes erzählen lassen, aber nicht forcieren, ja, also nicht erzwingen. Bereitschaft signalisieren, dass sie zuhören. Na, das bedeutet, Sprechen fördert die Integration, aber nur, wenn jemand von selbst sprechen möchte. Menschen verarbeiten unterschiedlich. Wird das Erzählen forciert, besteht eine Gefahr einer erneuten Traumatisierung. Ganz wichtig, reden lassen. Nächster Punkt, Dasein, Gefühle zeigen. Wenn die betroffene Person Gefühle zeigt, stark reagiert, lassen Sie es zu, unterstützen Sie es als wichtige, integrierende Erfahrung, bleiben Sie da. Wenn die Person sich schüttelt, zittert, schluchzt, unterstützen Sie den Prozess durch einfühlsame Erläuterung, dass diese Gefühlsäußerung erstens angemessen und zweitens für einen erfolgreichen Prozess hilfreich sind. Ja, ein schönes Framing drum geben. Das Ziel ist hier, Sie unterstützen damit die Selbstakzeptanz, den Trauerprozess, das Vertrauen in die Angemessenheit des eigenen Verhaltens und psychologisch die Integration der überschüssigen Energien. Also dieses Gefühle zeigen lassen ist wirklich sehr mächtig. Nächster Punkt, Dasein entlasten. Da geht es um so Sätze wie, Ihr Erleben ist normal. Es geht fast allen so, die etwas derart Schlimmes erleben. Oder? Sie haben getan, was sie konnten. Niemand hätte das anders machen können. Oder sie haben überlebt. Finde ich ganz schön krass, aber wenn das hier so empfohlen wird, scheint das seinen Sinn zu haben. Und das Ziel dabei ist, Schuld- und Schamgefühl sind individuelle Gefühle aus dem Erleben. Sie werden durch den Vergleich mit anderen entschärft, als Erfahrung verallgemeinert. Ja? Macht auch sehr viel Sinn. Nächster Punkt, Dasein für Vermeidungsverhalten und Abwehr zulassen. Halten Sie sich zur Verfügung, drängen Sie sich aber nicht auf. Zeigen Sie Ihr Verständnis und Ihre Toleranz für die Zurückweisung und signalisieren Sie, dass Sie für den Bedarfsfall da sind. Ja, sich auch zurückweisen lassen ist wichtig. Wir wollen ja gerne immer helfen, aber hier ist es eben wichtig, genau das zu unterlassen und nur zu signalisieren, ich bin trotzdem da. Halten Sie sich dann aber auch bereit, informieren Sie über Weggehen. Ja, also wenn ich sage, ich bin im Bedarfsfall da, dann muss ich da auch sofort bereit da sein. Und wenn ich gehe, muss ich darüber informieren, ich bin für die nächsten 5 Minuten kurz nicht verfügbar. Und vielleicht schaffe ich ja irgendwie eine Alternative, von wegen, dass ich hier anrufen oder hier ist jemand da, der mich sofort holen kann oder sowas. Und da ist das Ziel Kontrollverlust oder der zentrale Bereich Kontrollverlust ist zentrales Erleben im Trauma. Durch ihr Verhalten geben sie dem anderen oder der anderen die Kontrolle zurück. Er oder sie kann selbst bestimmen, wann er oder sie auf sie zukommt. Das Bereithalten auch über einen längeren Zeitraum und die Informationen bei Situationsänderungen schafft eine Grundlage für Vertrauen. Und Vertrauen ist ja nochmal ganz grundsätzlich. Letzter Punkt für Dasein, Dissoziation beachten. Achten Sie auf verbale und nonverbale Signale, die Ihnen mitteilen, dass Ihr Gegenüber nicht hier ist. Ja, also so eine Abwesenheit. Orientieren Sie Ihr Gegenüber über den Wechsel von Modalitäten und haptischen, akustischen, visuellen Orientierungen ins Hier und Jetzt. Seien Sie bestimmt, aber nicht übergriffig. Vermeiden Sie Schrecksituationen. Ja, also man kann schon darauf hinweisen, hier, halt mal das Buch, den Zettel, das Telefon, so hörst du irgendwie die Uhr hier ticken, irgendwas, was im Hier und Jetzt verankert ist mit verschiedenen, ja, Wechsel, einfach ein Wechsel von Modalitäten. Und was hier wichtig ist, Dissoziationen sind Überbleibsel der traumatischen Situation, aber auch Versuche, sie zu integrieren. Betonen Sie Normalität. Behandeln Sie auch Abwesende, als seien sie hier. Ein Teil von Ihnen ist nur abwesend. Und der letzte Punkt in der Versorgung akut traumatisierter Menschen ist Stress reduzieren und Bewegung tut gut. Achten Sie darauf, dass die Person beim Bewegen zunehmend im Hier und Jetzt ist. Helfen Sie nach durch Ansprache, Einladung zu anderen Bewegungen. Zittern und unwillkürliche Körperzuckungen sind meist sozial unerwünscht und werden deshalb schnell unterdrückt. Fördern Sie diese automatische Entladung der angestauten Energie. Konzentrieren Sie auf den Atem. Wenn das für die Betroffene erst noch zu viel ist, achten Sie selbst auf durchlässige, freie Atmung. So eine Vorbildfunktion. Bewegen oder Bewegung hilft bei der Integration im Hier und Jetzt, wenn sie nicht vollautomatisch und ohne bewusste Aufmerksamkeit passiert. Der Atem ist ein gutes Mittel zwischen der Energie des Körpers und der Verankerung im Hier und Jetzt. Ja, und ich finde, da hat man eine ganze Menge, was man einfach tun kann, wenn man mal in die Situation gerät, von einer akuten Traumatisierung von einem Menschen zu sein, vielleicht sogar im Arbeitskontext. Und dann finde ich, ist das richtig super, um sich kurz zu orientieren, okay, was ist jetzt wichtig zu tun, was waren nochmal die Punkte? Vielleicht kann man sich davon so ein paar zentrale Punkte rausschreiben, irgendwo entweder an die Wand tackern im Büro oder so, dass man sowas verfügbar hat. Ich finde das wirklich sehr cool zusammengestellt. Und jetzt der letzte, sehr kurze Punkt, die transgenerationale Traumatisierung. Wollte ich nochmal mit reinnehmen. Ich habe auch so ein paar Punkte rausgelassen, die teilweise Wiederholung waren, teilweise einfach viel zu weit geführt hätten, meiner Meinung nach. Und deswegen kommt jetzt nochmal zum Abschluss die transgenerationale Traumatisierung, weil ich die so zentral finde. Trauer, die nicht gelebt werden konnte. Darum geht es. Ja, Angst, die keiner sehen durfte. Eine Wut, die kein Ziel fand. Schmerzen, die den Alltag stören, leben nun nachfolgende Generationen und wissen nicht, woher sie kommen. Das bedeutet, dass Traumata sich über Generationen hinweg erhalten. Und das ist erstmal eine krasse Sache, finde ich. Es sind unbewusste Verhaltensweisen und Ängste, die wir aufnehmen, wenn wir noch sehr jung sind. Die Forschung besagt, dass EnkelInnen noch häufiger betroffen sind als die direkten Nachkommen. Es ist wichtig zu unterscheiden, wohin etwas gehört, ob ins eigene Leben oder in das der anderen. Anteilnahme ist einfacher, wenn wir das Leid im anderen erkennen können. Das sind alle Punkte, die hier dazu stehen. Ich finde, das ist nochmal ein Riesenfeld, sehr anschlussfähig an viele Themen. Ja, sei es die sogenannte Wiedervereinigung von Ost und West in Deutschland, seien es irgendwelche Fluchtgeschichten, generell Migrationsgeschichten, deren Erleben, die nie richtig verarbeitet worden konnten, was das dann mit Kindern und Enkeln letztendlich macht. Ja, da gibt es so viele Sachen, die einfach in Familien, in einfach Stammbäumen, sage ich mal, weiterwirken können. Das ist vielleicht ein Feld, das nicht so viele kennen und das doch aber sehr wichtig ist und da ja einfach auch anerkannt werden muss, dass es viel krasses Erleben gab in der Vergangenheit, was ja auch oft so systemisch, politisch, was auch immer die Ursachen hatte, was wir auch wirklich anerkennen sollten. Ja, wie zum Beispiel diese Übernahme von West, des Ostens, das wird einfach wenig thematisiert. Ja, Menschen äußern sehr oft im Osten ihre Unzufriedenheit damit, auch einfach ihre Enttäuschungen, ihre Ängste und es wird in breit gar nicht diskutiert, gar nicht aufgenommen. Und das kann sich dann natürlich auf nachfolgende Generationen weiter übertragen und da weiterleben. Und ich würde sagen, dass ich das auch merke, vielleicht jetzt noch nicht in Form von Trauma unbedingt, aber einfach diese Ängste, diese Ablehnung auch des Westens gegenüber im Osten, das ist ja einfach noch da. Und ja, also das ist vielleicht so eine Connection, die nochmal hilfreich ist, um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Aber bevor ich hier jetzt noch viel weiter einsteige und aus dem Reden gar nicht mehr rauskomme, würde ich mal sagen, wir haben jetzt die Arbeitsfeldvertiefung abgeschlossen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was der nächste Punkt ist. Wir bleiben auf jeden Fall noch im Modul Arbeitsfelder und Methoden und da geht es dann ins nächste Teilmodul. Nochmal der Hinweis aufs Discord. Ja, da haben wir unsere Zusammenfassung, so eine große Community. Da wird viel geteilt an auch so Medien einfach zur Weiterbildung, seien das jetzt Bücher, Spiele, Musik, whatever. Ganz viel und einfach Materialien, die da auch zu finden sind. Und natürlich die Zusammenfassung aller Folgen als PDF. Und genau, schaut da gern vorbei. Der Einladungslink ist in der Podcast-Beschreibung. Und sonst bleibt mir wie immer nur übrig, euch noch einen wunderschönen Tag zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Mit der Einbindung in eine Gemeinschaft wird es von den Nachfahren oft als heilsam empfunden, sich durch gemeinsamen Aktivismus wieder als handlungsfähig zu erfahren und das eigene Schicksal in einem größeren Kontext zu begreifen. Unsere Familiengeschichte besteht nicht losgelöst von der sie umgebenden Gesellschaft. Deshalb sollte Trauma als kollektive Angelegenheit betrachtet werden. Wichtig für die gesellschaftliche Aufarbeitung ist eine integrative Gedenkkultur, bei deren Gestaltung die Betroffenen mit einbezogen werden. Dazu gehört vor allem auch die Anerkennung des Leidenswegs der Betroffenen und deren Nachfahren, sowie die Trauer um die Toten. Öffentliche Rituale und Gedenktage können den Rahmen geben, um verdrängte Trauer auszuleben. Durch die offizielle Anerkennung eines Unrechts drückt eine Gesellschaft ihre Solidarität mit den Betroffenen aus. Das alleine reicht allerdings nicht aus. Für viele Minderheiten und Bevölkerungsgruppen, die kollektive Gewalt erfahren haben, ist es nur schwer möglich, sich von ihrem Trauma zu lösen, solange die Strukturen der Unterdrückung weiter fortbestehen.